Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund ums Segeln. Es ist ein Monat vergangen seit dem letzten Podcast, wie ja angekündigt, und der Grund dafür war unter anderem, dass ich auf der Expedition Nord-Ägäis mit der Segeljacht unterwegs war, von der ich heute auch berichten werde. Vorab gibt es natürlich wie immer einige News. Als erstes habe ich hier den Weltrekord von dem Schweizer Alan Ruhrer. Eigentlich wollte ich davon schon das letzte Mal berichten. Der ist jetzt nicht ganz neu, der Rekord, aber beinahe. Ich habe das allerdings in der letzten Episode, glaube ich, dann vergessen. Und zwar hat der Alan Ruhrer, der Schweizer Spitzensegler, mit seiner Imoca 60 einen neuen Single-Handed-Weltrekord aufgestellt. Das kann man nachlesen auf sailspeedrecords.com, beziehungsweise gibt es auch einen Artikel. Ihr findet das natürlich in den Shownotes, die Links dazu. Und zwar der Segelrekord ist ein Transatlantic West-to-East-Rekord, und zwar von New York bis nach Lizard Point. Und zwar, wie schon gesagt, ist ein Single-Handed-Rekord, also Einhand. Er war also alleine mit seiner Imoca 60 unterwegs und ist die Distanz in 7 Tagen, 16 Stunden und 55 Minuten gesegelt. Ja, New York ist jedem bekannt, Lizard Point. Also das ist sozusagen eine berühmte Etappe sozusagen, also zwischen USA und England. Lizard Point liegt in Cornwall und ist sozusagen der südlichste Punkt, also der südwestlichste Punkt Englands, und über diese Etappe sozusagen wird dieser Rekord gesegelt. Unterwegs war er mit seiner Imoca 60, also eine High-Performance-Yacht, mit der er vermutlich jetzt auch bei der nächsten Vendée Globe, nehme ich einmal, antreten wird. Ist also ein Hochgeschwindigkeitsboot, also ein High-Performance-Racer mit Foils, und zählt zu den schnellsten Segeljachten, die es derzeit überhaupt gibt, also Monohulls. Ja, auf derselben Strecke ist derzeit auch Greta Thunberg unterwegs, allerdings in die andere Richtung, von Ost nach West. Mittlerweile sind sie auch schon recht weit gekommen. Es wird ja in den Medien überall davon berichtet und ich glaube, das ist niemandem entgangen. Greta segelt ebenfalls nach New York zur UN-Klimakonferenz, die da stattfinden wird demnächst. Es gibt natürlich einen Bericht dazu im Float-Magazin und in allen anderen Zeitungen auch. Und es gibt natürlich einen Live-Tracker, und zwar kann man den Live-Tracker sehen auf windy.com. Da gibt es eine eigene URL, die in den Shownotes drinnen ist, beziehungsweise auf borishermann.com kann man das ebenfalls sehen. Greta befindet sich derzeit, also sie ist natürlich nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung des deutschen Spitzenseglers Boris Herrmann und noch ein paar anderen, aber dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen. Derzeit befinden sie sich schon ziemlich weit drüben, das heißt ganz konkret sind sie circa 400 Seemeilen östlich von Halifax auf Nova Scotia, also das ist schon mehr oder weniger der amerikanische Kontinent, also nordamerikanische Kontinent, und sie haben bis nach New York noch eine Distanz von circa 800 Seemeilen. Also man kann davon ausgehen, dass sie da in 2 bis 3 Tagen ankommen werden. Also es ist derzeit, bei mir ist es Sonntag und es ist 9.45 Uhr UTC. Das heißt, sie werden also am Dienstag oder am Mittwoch voraussichtlich in New York ankommen. Greta Thunberg hat natürlich nicht nur Freunde, sondern auch eine Menge Feinde, wie man aus den sozialen Medien entnehmen kann. Was mich persönlich immer verblüfft, also ich meine, grundsätzlich bin ich ja, sag ich mal, kann ja seine eigene Meinung über gewisse Themen haben. Es steht jedem frei, sich selbst eine Meinung zu welchem Thema auch immer zu bilden. In dem speziellen Fall bin ich aber oft verblüfft, wie primitiv sich da einige Menschen dazu äußern, über ihr Tun und Lassen. Also völlig unreflektierte, echt primitive Anmerkungen, also das verblüfft mich tatsächlich, was manche erwachsene Menschen von sich geben kann. Jeder spätpubertierende 17-Jährige hat da oft mehr Stil, als was hier in sozialen Medien so von sich gegeben wird, also die kleine Gruppe der Greta-Hasser. Ja, wie dem auch sei, was viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass es hier ja um eine Ideologie geht in Wirklichkeit, und natürlich kann man sagen, ja, Das bringt irgendwie nichts, wenn Greta hier mit dem Segelboot fährt. Sie kann genauso gut mit dem Flugzeug fliegen. Ja, im Endeffekt ist es rein sozusagen in Zahlen betrachtet, was die CO2-Bilanz betrifft, vermutlich völlig egal. Das ist richtig, aber es geht hier nicht darum, tatsächlich CO2 zu sparen, sondern um eine Ideologie und um neue Wege aufzuzeigen. Und viel in der Menschheit wird nur verändert, also viel alles wird nur verändert oder jede Veränderung kommt immer nur davon, dass sozusagen gewisse Menschen von etwas überzeugt sind und eine Ideologie haben und für etwas einstehen, das sozusagen besonders wichtig ist und dadurch dann eben andere mitnehmen. Durch reine Zahlen und Fakten kann man, also ich meine, es ist zwar wichtig für eine gewisse Überzeugungsart, aber man muss schon viel Ideologie auch hineinstecken und jeder Mensch, also jeder vermutlich nicht, aber sehr viele Menschen arbeiten mit einer gewissen Ideologie an irgendetwas, wo sie sich denken, ja, eigentlich wäre das ja viel besser, das so und so zu tun und ohne hier jetzt tatsächlich eine Änderung herbeizuführen, hat jeder seine persönliche Ideologie und versucht, seinen Freundeskreis von irgendetwas sozusagen zu überzeugen. Und genau darum geht es hier auch. Greta Thunberg hat sozusagen hier eben verfolgt hier ein gewisses Ziel mit einer absoluten Ideologie. Und also das finde ich besonders toll, vor allem, da ich ja selbst ebenfalls, wie sehr viele andere vermutlich, seit Jahrzehnten bereits die Tatenlosigkeit, die hier ist, beobachten im Bereich Umweltschutz. Also der Bereich Umweltschutz sozusagen hat ja verschiedene Facetten. Also im konkreten Fall geht es hier um die den CO2-Ausstoß, aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel eben der gesamte Plastikmüll und also viele andere Themen, die im Bereich Umweltschutz sozusagen getan gehören, oder die Zerstörung der Landschaften durch katastrophale Erdöl- und Erdgasgewinnungsmethoden, wie zum Beispiel das Fracking und was auch immer. Also auf jeden Fall finde ich das persönlich sehr beachtlich und sie findet hier auch meine absolute Unterstützung bei diesem Tun. Und ich bin da auch bemüht, so viel wie ich in meiner Macht steht, dafür zu tun, dass die Welt nicht völlig zugrunde geht in der Form, wie wir sie kennen. Die letzten Jahrzehnte ist ja meiner Beobachtung nach nicht wahnsinnig viel passiert. Ganz im Gegenteil, vieles hat sich verschlechtert. In meiner Kindheit haben wir gelernt, dass man Dinge nicht aus dem BKW wirft, aus dem offenen Fenster, also egal was es ist. Und jetzt muss ich da hier beobachten, dass, also wir veranstalten hier regelmäßig Reinigungswanderungen sozusagen, wo wir auf unserer Zufahrtsstraße hier die Anrainer eben den Müll einsammeln, der neben der Straße liegt. Und das ist zum Beispiel verheerend, wo man sich denkt, ja, wir leben hier mitten am Land in Österreich und trotzdem liegt hier so viel Müll neben der Straße. Also Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenschachteln, also Dinge, die ganz offensichtlich von irgendjemandem aus dem Fenster geworfen wurden. Nur als Beispiel jetzt. Greta Thunberg segelt mit Boris Herrmann. Der Boris Herrmann ist ein deutscher Spitzensegler oder der deutsche Spitzensegler schlechthin. Und zwar sind sie unterwegs mit seiner Malizia. Das Boot heißt Malizia und ist ebenfalls eine Imoca 60 mit Foils. Genauso wie der Alan Rohrer, also eins der schnellsten Segelboote, die es überhaupt gibt. Ist eine 60 Fuß lange, also sprich laut Konstruktion ca. 18 Meter lange Racing Yacht. Kann man auf der Homepage kann man ein bisschen mehr natürlich nachlesen. Mit einer, ich sag mal, Bauartgeschwindigkeit von 25 Knoten, also schon beachtlich. Und auch der Boris Herrmann trainiert bereits und rüstet für die Vendée Globe 2020. Die Vendée Globe 2020, also die Single-Handed Regatta schlechthin, die bekannteste Regatta, startet im Jahr 2020 wieder, und zwar am 8. November. Also da haben wir noch ein Jahr Zeit ungefähr bis dahin, bis das Ganze wieder startet, und im Moment also alle Anwärter scharen hier in den sozusagen Startlöchern bereits und trainieren und bauen an ihre Yachten, um hier einen Sieg herbeizuführen natürlich. Bei der letzten Vendée Globe hat der Franzose Armel Lecléache gewonnen mit seiner Foiling Imoca 60, und zweiter wurde Alex Thompson, der Brite. Auch Alex Thompson rüstet natürlich schon für die Vendée Globe. Das ist vor kurzem, sind einige Fotos aufgetaucht von seiner neuen Yacht. Also sie bauen an einer neuen Yacht, beziehungsweise die Yacht ist mittlerweile fertig geworden und glaube ich auch schon im Wasser. ist ein völlig neues Rennboot, das vor kurzem ins Wasser gelassen wurde. Es sieht extrem spacig aus, also meine Frau hat gemeint, es sieht aus wie ein Bettmobil. Ist ebenfalls eine Imoca 60 mit Foils und ist eine Hightech-Yacht, genauso wie alle anderen natürlich, aber diese wurde jetzt eben erst gebaut und mit den letzten sozusagen mit den letzten Errungenschaften der Technik ausgestattet. In diesem Fall handelt es sich auch um eine elektrische Yacht, das heißt, also sie ist mit vor allem an Deck, also das Kabinendach in erster Linie ist vollständig mit Solarpanelen ausgestattet. Auch ist die Yacht mit Batterien ausgestattet, also sowieso immer, aber in diesem Fall natürlich speziell so designt, dass der Antrieb vollkommen elektrisch passieren soll. Sie ist auch elektrisch, also sprich mit einem Elektromotor angetrieben. Alle diese Racing-Yachten haben natürlich auch einen Motor. Ist ganz klar, dass normalerweise bisher ein Dieselmotor war, oder die meisten sind natürlich dieselbetrieben. Natürlich, was sonst? Also war ja die Technik bis jetzt eigentlich oder bis vor kurzem. Auch das Team Boris Herrmann hat angekündigt, hier auf deren Yacht auf Elektrobetrieb umzustellen. Stellt sich vielleicht die Frage, naja, für was brauchen die einen Motor? Na, grundsätzlich ist eine seegängige Yacht und ein Motor ist natürlich eine Sicherheitseinrichtung und muss natürlich ein Motor an Bord sein, um alle sozusagen Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen. Aber was die natürlich schon auch brauchen, ist, die brauchen eine Menge Strom auf den Yachten, um das gesamte Equipment zu betreiben und zum Beispiel auch die Hydraulikpumpe für den Canting-Kiel. Also das ist der Kiel ist ja ein sogenannter Schwenkkiel, das heißt, er kann nach seitlich ausgelenkt werden, um das aufrichtende Moment der Yachten zu erhöhen. Die haben einen Tiefgang von 4,50 Meter und dementsprechend ist eine ordentliche Kraft notwendig, um den Kiel zu bewegen, und das wird eben hydraulisch erledigt. Und dafür haben sie eben unter anderem den Dieselmotor und die Hydraulikpumpe und eben die gesamte Elektrik zu betreiben. Da stellt sich vielleicht eine Frage, naja, was hat das, ist doch eine Segeljacht, kann man da nicht einfach segeln? Und dazu muss man sagen, dass bei diesen Booten, das sind Hightech-Geräte, kann man also sagen, das ist wie ein Formel-1-Wagen. Da geht es zwar schon um den Antrieb mittels Wind natürlich, aber das sind trotzdem High-Performance-Boote, wo die Technologie und alles, was sozusagen die Menschheit hervorgebracht hat und erfunden hat, sozusagen zusammengesteckt wird auf einer Yacht, um so schnell wie möglich sozusagen zu sein. Anders wäre das Ganze nicht möglich. Das heißt, es sind also High-Tech-Geräte, wo natürlich eine Menge moderne Elektronik an Bord mitgeführt wird, und diese Elektronik braucht natürlich entsprechenden Strom, und der Strom muss natürlich irgendwo herkommen, und bisher kam das eben natürlich aus den Batterien, aber die muss man irgendwie aufladen, also sozusagen aus dem Dieselmotor, der dann mit entsprechenden Generatoren die Batterien wieder aufgeladen hat. Diese Hightech-Geräte funktionieren nicht ohne Strom, also das darf man sich nicht wild romantisch vorstellen, sondern es sind eben Hightech-Geräte, die eben Elektronik brauchen, ohne diese nicht funktionieren in Wirklichkeit. Anders ist das zum Beispiel beim Golden Globe Race, von dem ich auch intensiv berichtet habe. Das Golden Globe Race ist mittlerweile natürlich vorbei, aber dort wird tatsächlich oldschool gesegelt mit langsamen, ich nenne es mal langsamen alten Segelbooten im ganz klassischen Stil, wo es wirklich nur um den Wind und den Kampf zwischen oder das Arrangement zwischen Mensch, Yacht und Natur, sprich dem Wind, geht, wo sie völlig ohne Technologie, also das ist ein ganz besonderes Augenmerk des Golden Globe Races, liegt eben darauf, eben völlig ohne Technologie auszukommen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu diesen High-Performance-Rennen, wie es eben hier zum Beispiel bei der Vendée Globe oder auch das Ocean Race, beziehungsweise eben Volvo Ocean Race, wie es geheißen hat, jetzt nur mehr Ocean Race. Bei denen geht es um Speed und um Technologie. Das kann man sozusagen also nicht ganz vergleichen. Um zurückzukommen zu Alex Thompsons neuer Rennjacht. Also es gibt hier im Internet natürlich einige Fotos. In den Shownotes findet sich natürlich auch der Link dazu, kann man sich ansehen auf alexthompsonracing.com. Dort findet man natürlich auch entsprechende Fotos dazu, wobei mit technischen Details wird bisher noch gegeizt, vermutlich einfach um die Mitbewerber hier sozusagen auch, die natürlich interessiert sind, was auf dem Boot neu ist. Also ich bin schon sehr gespannt auf das Boot. Also es scheint sehr vielversprechend zu sein. So ein Boot kostet natürlich auch entsprechend Geld. Es gibt hier einen Artikel auf der Seite, den man da auch nachlesen kann. Und auf den wird geschrieben, dass also in der Yacht insgesamt ca. 50.000 Mannstunden Entwicklungsarbeit drinnen stecken und Kosten von derzeit ca. 6 Millionen Euro. Also das ist sozusagen eben eine völlig andere Liga. Da möchte ich gleich beim Ocean Racing bleiben. Und zwar in Österreich tut sich auch etwas. Österreich ist ja ein relativ kleines Land und als Binnenland haben wir natürlich mit Segeln jetzt grundsätzlich mal nicht so viel am Hut natürlich, wobei das nicht stimmt. Österreich hat schon einige sehr gute Segler auch hervorgebracht, die eben bei Olympia mitgefahren sind, auch bei Volvo Ocean Race und so weiter. Es gibt derzeit ein neues Rennprojekt, endlich wieder einmal, und zwar ist das The Austrian Ocean Race Project. Und zwar ist es ein Ocean Racing Projekt eben ins Leben gerufen von Julian Kirchner. Ich habe davon schon einmal berichtet, und zwar im März auf der Bootsmesse in Tulln habe ich mit Jules Kircher gesprochen und da hat er mir berichtet von seinem neuen Projekt. Ich habe das auch kurz im Podcast gehabt, falls sich daran noch jemand erinnert. Podcast im März war das, Bootsmesse Tulln hat der Titel geheißen. Er hat damals geplant, eben eine alte V70 zu kaufen. Es ist aber jetzt tatsächlich ein Rennboot geworden, und zwar eine modernere V65. Die V70 sind ältere Modelle vom Volvo Ocean Race, und wenn man sozusagen tatsächlich konkurrenzfähig sein möchte, dann wird man damit vermutlich nichts reißen, abgesehen davon, dass sich sozusagen das Regelwerk ja geändert hat. Bereits bei den letzten beiden Rennen ist mit V65 gefahren worden. Also sind ebenfalls High-Performance-Racer, ganz ähnlich wie die Imoca 60, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Die Imoca 60 sind aber spezielle Boote, die designt sind für das Einhandsegeln. Und die V65 sind im Gegenzug dazu Teamboote, also die werden im Team gesegelt und sind dementsprechend etwas anders natürlich ausgestattet als die Imoca 60, sind aber ebenfalls High-Performance-Rennboote, also zählen ebenfalls zu den schnellsten Booten, die es überhaupt derzeit gibt. Die V65, die im Austrian Ocean Racing Projekt, kann man übrigens nachlesen auf www.ocean-racing.at, ist das Boot von Team Vestas. Wer sich noch daran erinnert, beim vorletzten Volvo Ocean Race gab es das Team Vestas, das eben eine VO65 damals im Indischen Ozean auf ein Riff gesetzt hat. Wer sich noch daran erinnern kann, auf jeden Fall, das Boot ist völlig restauriert worden. Das Team Vestas hat damals ja auch noch vor einigen Jahren am Rennen selbst dann nochmal teilgenommen, und auf jeden Fall dieses Boot ist jetzt gekauft worden von dem österreichischen Team. Ich bin schon sehr gespannt. Das Team Jules Kircher hat also ein Team um sich, oder baut ein Team um sich auf, um hier sozusagen an echten Spitzenrennen teilzunehmen. Ich bin schon sehr neugierig. Das Boot ist derzeit in Portugal zu Wasser gelassen worden und ist jetzt unterwegs ins Mittelmeer und wird dann Anfang Oktober in der Adria gesegelt. Da bin ich dann auch dabei und werde natürlich davon berichten. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ich werde auch ein Interview mit Jules Kircher aufnehmen. Er ist der Teammanager eben, und bin schon gespannt, was es da Neues gibt. Auf jeden Fall Anfang Oktober wird das sein. Gibt es natürlich dann von mir auch Live-Berichte dazu natürlich. Bis dahin, schaut es euch an, was es da gibt, auf www.ocean-racing.at. Die vollständige Info zum Team, zum Boot, zu den Regatten, und man hat auch natürlich auch die Möglichkeit, hier mitzufahren als Gast. Schaut euch das einfach an, www.ocean-racing.at, Link natürlich in den Shownotes. Bevor ich euch etwas Guster mache und erzähle von meiner Expedition, möchte ich da noch über ein besonderes Tool berichten, das ich verwende, und zwar ist es der U-Logger bzw. Mi- oder Micro-Logger. Das ist eine App, eine zweiteilige App sozusagen. Das heißt, besteht aus einem Server und einem Client-Teil. Und das ist das System bzw. die App, die ich benutze, um meine Live-Tracks zu erzeugen. Manche von euch haben vielleicht meine Expedition Nord-Ägäis verfolgt. Und zwar habe ich da einen Online-Tracker. Das kann man sich anschauen unter www.freeskeepers.at/ulogger, Link in den Shownotes, wie gesagt. Da habe ich einen Live-Tracker, also die Expedition ist natürlich vorbei, dementsprechend ändert sich daran natürlich nichts. Aber ich habe bei den vergangenen Segelturns habe ich das immer aktiv gehabt. Da könnt ihr also live im Internet unsere aktuelle Position verfolgen. Jetzt möchte ich ganz kurz erzählen, wie das funktioniert. Das ist also, wie ich schon erwähnt habe, eine zweiteilige Applikation, besteht aus einem Serverteil und einem Clientteil. Das Ganze hat also jetzt nichts mit einer Cloud von irgendjemandem zu tun, von Google oder Microsoft oder sonst irgendwas, sondern ist eine Entwicklung des Polen Bartek Fabiszewski. Ist ein Open Source Projekt, das man sich auch auf GitHub ansehen kann. Ich habe da ebenfalls schon ein paar Beiträge gebracht, also das heißt im Speziellen jetzt, was das nautische Logging betrifft, kann man sich dort also den Source Code auch downloaden, wenn man möchte. Ansonsten, wie gesagt, ist es ein Live-Tracker, das heißt, der Server oder beziehungsweise die App am Handy schickt also live über das Internet die Daten zum Server und auf dem Server wird das dann in einer Datenbank gespeichert und kann sich also das auf einer Webseite direkt live sozusagen ansehen. Das heißt, wenn man das also benutzen möchte, benötigt man einen eigenen Server, den ich sowieso habe. Also meine Homepage www.freeskeepers.at läuft auf meinem eigenen Server, wo ich das dazu installiert habe. Der Serverteil ist ein PHP, ist eine PHP-Applikation, also eine Standard-Webprogrammiersprache. Wer sich da auskennt, dem sagt das sowieso was. Es ist also eine PHP-Applikation mit eben JavaScript im Vordergrund und im Hintergrund wird das Ganze in eine Datenbank gespeichert. Eine Datenbank kann eine MySQL bzw. MariaDB sein und wie schon gesagt, auf GitHub gibt es also den Source Code dazu, wo man das sehr einfach installieren kann. Also braucht man im Prinzip nur in ein PHP-Verzeichnis, also in ein Verzeichnis am Webserver kopieren, bei dem man eben PHP installiert hat. Applikation, also die Client-Seite ist eine Android-App und zwar eine sehr schlanke, simple App, die nicht besonders viel kann, unter Anführungszeichen jetzt. Das heißt, die App liest also die GPS-Position vom Handy ab und speichert das lokal ab. Und wenn also Internetempfang ist, dann werden die Daten eben auf den Server geschickt. Das heißt, das passiert eben permanent und wenn man in einen Bereich kommt, wo man eben kein Internet hat, dann speichert die App das derweil lokal am Handy ab und schickt das dann später eben zum Server. Das heißt, dass diese App eignet sich daher natürlich jetzt, zumindest so wie sie derzeit funktioniert, jetzt nicht, wenn man über den Atlantik segelt, weil man dort wirklich natürlich kein Internet hat. Es ist im Moment noch nicht mit Satelliten-Uplink konstruiert, sondern die App funktioniert normalerweise derzeit mit normalen mobilen Internet, aber solange man im Küsten- bzw. im küstennahen Bereich ist, sprich rund um Europa und vermutlich auch die Vereinigten Staaten natürlich und so, also überall dort, wo man normales mobiles Internet größtenteils hat und im Mittelmeer zum Beispiel hat man ja größtenteils, also nahezu überall Internetabdeckung, also wie gesagt, wenn man an die freien Bereiche der Ägäis kommt oder des Tyrrhenischen Meeres oder Sardinisches Meeres, dort hat man dann vorübergehend für einige Zeit natürlich kein Internet, aber das ist jetzt natürlich auch nicht so schlimm, man kommt dann eh wieder in den Bereich. Auf jeden Fall, diese App sammelt eben die Daten und schickt sie dann live direkt über das Internet auf den Server. Die App ist auch sehr stromsparend, das heißt, die tut eben sonst nichts und man kann also einstellen, wie oft aktuelle Punkte geschickt werden. Ich habe das bei mir auf 5 Minuten, also alle 5 Minuten gibt es einen aktuellen Live-Punkt, das heißt, die App wacht nur alle 5 Minuten auf und schickt dann einen Punkt und dann ist das Ganze, geht die wieder in den Sleep-Modus, verbraucht also jetzt auch keinen Strom, man kann also problemlos das übers Handy sozusagen laufen lassen. Der Bartek arbeitet derzeit auch an einem neuen Feature zu dieser App und zwar, dass man Notes, also sozusagen kleine Texte an Positionen anhängen kann, die dann auch online dargestellt werden. Es funktioniert derzeit noch nicht, aber er hat mir geschrieben, dass er sozusagen schon eine Version für sich hat, wo das schon funktioniert. Er muss das Ganze nur noch etwas verbessern. Ja, die App gibt es ebenfalls natürlich zum einen auf GitHub, wer hier selbst dazu programmieren will. Ansonsten kann man das natürlich fixfertig installieren, und zwar von F-Droid herunter. Der Link ist zu der App natürlich in den Shownotes, da kann man sich die App installieren. Aber wie ich schon gesagt habe, also es ist eine zweiteilige App. Die App alleine hilft einem noch nichts. Man benötigt also auch den Server dazu, den man sich eben installieren kann. Auf seinen eigenen Webserver, wenn man das nicht hat, dann ist dieses Teil natürlich nicht geeignet, aber für mich ist es sehr geeignet. Das Ganze ist eben Open Source, werbefrei, und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Cloud-Providern von, wie gesagt, Microsoft oder sonst irgendjemanden, und die Web-App hat auch keine Werbung drinnen und so weiter. Dementsprechend ist mir persönlich das natürlich sehr, sehr sympathisch, und ich kann natürlich auch eigene Änderungen machen, was ich eben auch schon gemacht habe, eben jetzt so zum Beispiel die nautischen Distanzen und so weiter. Dann komme ich jetzt zu meiner Expedition NordEGES. Ende Juli sind wir gestartet, also am 27. Juli sind wir gestartet, um 2 Wochen lang in die Ägäis aufzubrechen. Ich habe das vorher ja schon angekündigt gehabt in einigen Podcasts. Die Reise hat sich also an alle Naturliebhaber gerichtet, und ich werde hier ein bisschen erzählen, um vielleicht für nächstes Jahr, wo ich dann schon ähnliche Projekte im Plan habe, um vielleicht dem einen oder der anderen eine Lust zu machen auf diese Segeltörns. Also meine Expeditionen richten sich an Naturliebhaber, an Leute, die von See aus das echte Naturerlebnis sozusagen suchen, Abgeschiedenheit und einfach eine Seereise. Es geht hier jetzt nicht primär überhaupt um das Segeln. Also das heißt, diese Expeditionen richten sich jetzt nicht primär an Segler oder Seglerinnen, sondern eben an alle Naturliebhaber, die einfach dieses abgeschiedene Spektakel der Natur gerne erleben und genießen wollen. Und dafür muss man nicht unbedingt in die Antarktis reisen. Ganz im Gegenteil, in der Antarktis trifft man vermutlich mehr Kreuzfahrtschiffe als sonst etwas, wenn man hier in der Ägäis unterwegs ist oder in anderen schönen Gebieten des Mittelmeers. Und wenn man weiß, wo man hinfährt, kann man das ganz genauso erleben. Wie schon erzählt, werde ich also auch nächstes Jahr wieder einige schöne Turns in die Ägäis zu abgeschiedenen Plätzen führen. Manche haben vielleicht meine YouTube-Videos verfolgt. Ich möchte mich hier gleich auch bei allen entschuldigen für die katastrophale Tonqualität. Das war dieses Mal irgendwie besonders, ja, irgendwie hat auf jeden Fall nichts hingehaut. Ich habe auf meinem Handy ein Software-Update gemacht, das war keine gute Idee. Das Ergebnis dieser Software, des Software-Updates war nämlich, dass ich, das habe ich erst nachher herausgefunden, in diesem Update ein Fehler drinnen befindet, demnach die Mikrofonlautstärke eben zu leise ist, und dementsprechend habe ich das ganz laut drehen müssen, was zu einer katastrophalen Übersteuerung geführt hat, und dann hat mein Headset nicht funktioniert vernünftig und so weiter. Es waren also hier mit gewaltigen technischen Schwierigkeiten leider, hatte ich eben leider zu kämpfen, und dementsprechend ist die Tonqualität verheerend. Dennoch hoffe ich, dass euch die Videos natürlich gefallen haben und ein bisschen von der Stimmung erzählen konnten, oder zumindest die Bilder von der Stimmung, die von der Naturstimmung, von der Landschaft, vom Segeln und so weiter eben berichten konnten. Ja, unsere Expedition, also wir sind insgesamt circa, ein paar technische Daten eben, wir sind insgesamt circa 570 Seemeilen gefahren, darunter 310 Seemeilen unter Segel. Es war so, dass wir die erste Woche ungewöhnliches Wetter für den Sommer gehabt haben, das heißt relativ wenig Wind, wodurch wir relativ viel mit dem Motor fahren mussten. Dazu komme ich aber dann später noch. Wir sind von Lavrion, das ist in der Nähe von Athen, aufgebrochen. Also das liegt, ich habe hier die Koordinaten, wer da nachschauen will, 37 Grad Nord, 42,5 Minuten und 024 Grad, 3,5 Minuten Ost. Dort liegt Lavrion, und wir sind bis nach Samothrake gefahren. Samothrake ist die nordöstlichste Insel von Griechenland. Die liegt also ganz im Nordosten der Ägäis. Ja, wenn man so weit fahren möchte, dann muss man natürlich auch, beziehungsweise wenn man eben Orte entdecken möchte, wo sonst nicht viel los ist, sage ich mal, also abgeschiedene Orte vom Tourismus, abgeschiedene Leute, wo nicht so viel los ist, dann muss man natürlich auch einiges in Kauf nehmen. Das heißt, man muss also in Kauf nehmen, dass man einfach weitere Distanzen einfach fährt und dementsprechend das also gut planen, dass man genügend Verpflegung mit hat und eben auch zum Beispiel einen Wachdienst an Bord hat, da wir doch längere Fahrten unternommen haben, um dort überhaupt hinzukommen. Also wessen Ziel es alleine ist, eben in der Sonne zu braten den ganzen Tag, der ist auf diesem Segeltörn nicht richtig. Wir müssen also schon einiges an Fahrzeit auch in Kauf nehmen, um dorthin zu kommen, wo eben dann sonst nicht so viele Menschen sind. Das ist uns also gelungen. Wir haben also zuerst eine 30-Stunden-Fahrt gehabt, eine längere von Lavrion bis zur Insel Ios Evstratios. Dort sind wir also dort haben wir geankert in einer Bucht, in einer ganz einsamen Bucht an der Ostküste und sind dann in einer zweiten Nachtfahrt weitergefahren von Ios Evstratios bis nach Limnos und dann in einer Tagesetappe von Limnos weiter nach Samothraki. Der Zwischenstopp in Limnos war ursprünglich nicht so geplant gewesen, allerdings hat uns der Wind dann definitiv in Stich gelassen und wir haben also beschlossen, dass wir dann doch noch einen Zwischenstopp machen, um hier nicht sozusagen noch zusätzlich weitere 10-12 Stunden motoren zu müssen, da wir gehofft haben, dass der Wind dann sozusagen zunimmt. Wir sind dann bis nach Samothraki hinauf, dort haben wir auch den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht mit 40 Grad 35 Minuten Nord und sind dann wieder weiter nach Süden, also von Samothraki sozusagen weiter nach Süden, aber davon später noch ein bisschen mehr. Zuerst möchte ich für alle Ägäis-Segler ein bisschen die Wettersituation untersuchen. Ich habe vor einiger Zeit ja auch einen speziellen Podcast eben dem sommerlichen Wind der Ägäis gewidmet, und zwar dem Meltemi. Also wer sich hier im Speziellen interessiert, dem kann ich nur wärmstens meinen Podcast. Der Meltemi heißt der Podcast, war also vor circa 2 Monaten ans Herz legen. Da habe ich also berichtet, sehr im Detail, wie der Meltemi funktioniert, wie stark der ist und so weiter. Wir haben in dieser Woche auf jeden Fall eine relativ ungewöhnliche Wettersituation gehabt in dieser ersten Woche. Also der Segeltörn hat ja 2 Wochen gedauert. Und in der ersten Woche, die erste Woche war eben gekennzeichnet von Windarmut, sage ich einmal. Und zu diesem Zweck habe ich hier jetzt eine Wettersituation, die ich ganz kurz darstellen möchte. Und zwar eine Bodendruckkarte vom 29. Juli 2019 um 0 Uhr UTC. Und zwar habe ich hier wieder die Karte der ZAMG. Und zwar ist es www.zamg.ac.at. Da geht man im Menü oben auf Wetterkarte, kommt man auf die aktuelle Wetterkarte und dort kann man unter der Karte, sind Pull-Down-Menüs, wo man das Datum auswählen kann. Da wählt man den 29. Juli 2019 um 0 Uhr UTC. Entgegen dem üblichen Meltemi, also die normale Meltemi-Situation sieht so aus, dass also das Azorenhoch vom Atlantik über sich bis über Zentraleuropa erstreckt mit einem Hochdruckkeil und am Ende sozusagen dieses Hochdruckkeils liegt dann die Ägäis und dieser Keil erzeugt eben dann die nördlichen Winde in der Ägäis. Was man auf dieser Karte sehen kann, ist, dass hier ein relativ intensives Tief mitten in der Adria liegt und sich über den gesamten Balkan und Italien ausdehnt mit einer Front, die ebenfalls über den Balkan, über den sozusagen also von Griechenland, dann Rumänien, Bulgarien, sich sozusagen über den mittleren bis östlichen Balkan erstreckt und als Folge davon eben das Azorenhoch verdrängt ist. Man kann das hier auch auf dieser Karte sehen, dass das wesentlich weiter westlich liegt oder beziehungsweise eben nicht dadurch nicht so weit nach Osten reicht. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir in Griechenland in der Ägäis eben ein relativ diesiges, windarmes Wetter gehabt haben, da eben hier nicht diese übliche Druckverteilung sozusagen stattgefunden hat und sogar am Festland, am griechischen Festland für Gewitterstimmung gesorgt hat. Wir haben dann sogar auch ein Gewitter erlebt, da waren wir in Samothraki Und da gab es, also da waren wir gerade im Hafen und da gab es dann am Abend eben ein Gewitter, was eben ein Resultat von dieser Front und von dieser eben von dieser Tiefdruckzelle, die eben da sich über den Balkan geschoben hat, war. Wenn man sich das Wetter dann vom nächsten Tag ansieht, also um 24 Stunden weitergeht und sich die Bodendruckkarte vom 30.07.2019 um 0 Uhr UTC ansieht, da sieht man, dass eben sich dieses Tiefdruckgebiet schon aufgelöst hat oder beziehungsweise dabei ist, sich aufzulösen und die Druckverteilung flacher wird, eben am Balkan und auch in der Adria. Ganz nebenbei erwähnt, dieses Tiefdruckgebiet hat in der Adria verheerende Folgen gehabt. Ich habe da jetzt keine speziellen Artikel herausgesucht, aber manche werden das vielleicht mitbekommen haben. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn das interessiert, schaut euch das an. 28. 29. Juli 2019, also in der Adria, sehr verheerende Auswirkung. Ja, ich bin jetzt wieder in der Ägäis, 30.07. Da sieht man also relativ flache Druckverteilung. Nach wie vor sozusagen aus Sicht der Ägäis jetzt westlich im Westen, also sprich im westlichen Mittelmeer, also Adria und westliches Mittelmeer, eher der tiefere Druck, was nach wie vor noch nicht den Meltemin begünstigt. Man kann auf dieser Bodendruckkarte aber schon sehen, wie sich ein Hochdruckkeil hier beginnt, über Spanien und Frankreich sozusagen wieder auszudehnen. Das ist also dieses Azorenhoch, was dann sozusagen bis eben nach Europa, bis zum Balkan sich normalerweise ausdehnt und dann in Folge eben in der Ägäis wieder für den Meltemi sorgt. Also an den folgenden Tagen dann kann man dann sehen, wie sich also dieser Hochdruckkeil weiter ausdehnt und dann in Folge dann auch in der zweiten Woche eben ab Anfang August auch wieder für den typischen Meltemi gesorgt hat auf unseren Tören, wo wir dann also angenehme Windstärken zwischen 5 und 7 gehabt haben. Also wenn das interessiert, das Wetter in dieser Situation oder diesen Ablauf, wie gesagt, am 29.07. kann man eben das Tiefdruckgebiet sehen über Adria und Balkan und dann in den folgenden Tagen, 30., 31. und so weiter, kann man dann sehen, wie das sich auflöst und das Azorenhoch sich eindeutig wieder Richtung Balkan ausdehnt und eben für den Meltemi sorgt. Dann zurück zu meiner Expedition Nordägäis. Ich habe also berichtet, wir sind bis nach Samothrake hinaufgefahren. Samothrake ist eine sehr schöne Insel. Dort sind wir in den Hafen hineingefahren. Ansonsten waren wir nämlich nur ankern. Also wir haben während diesen 2 Wochen waren wir 2-mal in einem Hafen. Ansonsten haben wir immer geankert in Buchten, wo keine anderen Segelboote waren, also definitiv keine. Das ist jetzt nicht nur, weil ich das am Podcast einfach behaupten kann, sondern weil es definitiv so war. Wer Fotos verfolgt hat, kann ich nur sagen, der hat das ja gesehen. Schaut euch meine YouTube-Videos an oder auf Instagram habe ich natürlich eine Menge Stories auch gepostet. Beziehungsweise werde ich jetzt natürlich in Folge auch immer wieder ausgewählte Fotos sozusagen posten. Wir haben also 2-mal in den Häfen auch andere Yachten getroffen, ansonsten kein einziges Mal. In Samothrake waren wir in Kamariotissa, das ist also der Hauptort im Westen, und haben dort unseren Dieseltank wieder gefüllt und sind dann um die Insel herum im Uhrzeigersinn, haben dort geankert und sind dann weiter nach Süden wieder gefahren, dann von Samothrake nach Limnos. Dort haben wir einen Zwischenstopp auf der Ostküste gemacht, also der zur Türkei zugewandten Seite. Dort findet sich ebenfalls in der Regel niemand. Es ist dort relativ seicht, gibt eine Menge Untiefen, erfordert also einiges an Aufmerksamkeit, was die Navigation betrifft, wenn man also im Osten von Limnos vorbeifährt. Dort haben wir dann einige Frachtschiffe gesehen. Das ist nämlich genau dort der Eingang ins Marmara-Meer, also die Dardanellen liegen dort, also der Eingang zu den Dardanellen liegt dort, wo es dann weiter ins Marmara-Meer geht und in Folge dann über den Bosporus ins Schwarze Meer. Und der gesamte Frachtverkehr, der also nach Istanbul, aber auch eben nach Bulgarien, nach Rumänien, in die Ukraine und so weiter, also der gesamte Frachtverkehr fährt eben dort vorbei. Das heißt, man sieht dort doch einiges an Frachtschiffen am Horizont vorbeifahren, stört aber an sich nicht weiter. Yachten sieht man dementsprechend keine. Wir sind dann von Limnos weiter nach Lesbos hinuntergefahren, ganz nach Westen, nach Port Sigri. Das ist ein kleiner Ort eben am Westen, ein sehr schöner Ort, wo wir dann an Land gegessen haben. Das stimmt, ich habe vorher behauptet, wir waren nur in zwei Häfen, also Port Sigri waren wir nicht im Hafen, aber wir sind an Land gegangen, um zu essen in einer griechischen Taverne. Ansonsten haben wir uns nämlich selbst verpflegt, außer, wie gesagt, schon in den zwei Häfen, wo ich gesagt habe. Dann sind wir von Port Sigri weiter, und zwar an der Südküste von Lesbos entlang in den sogenannten Kolpos Kaloni. Also das ist ein großer Einschnitt in der Insel Lesbos von Süden her. Es ist wirklich ein sehr großer Einschnitt, ist beinahe wie ein See, aber wie ein riesiger See. Da kann man also, unten ist eine schmale Passage, die mit Tonnen gekennzeichnet ist, wo man ebenfalls sehr aufmerksam sein muss, was die Navigation betrifft. Man sollte hier auch immer, sage ich mal, unter Anführungszeichen in Alarmbereitschaft sein, denn dort pfeift schon der Meltemi ziemlich durch, und sollte man genau in dieser Durchfahrt dann einen plötzlichen Maschinenschaden haben, dann kann man hier relativ schnell in eine prekäre Situation kommen. Das heißt, dementsprechend sollte man darauf vorbereitet sein, dass man zum Beispiel das Vorsegel setzt, dass man wieder hinaussegeln kann und nicht an Land zerschellt, denn die Durchfahrt ist tatsächlich relativ schmal und es ist sehr windig dort. Also die Böen fahren hier mit 20 bis 30 Knoten hinein. Ja, im Kolpos Kaloni sind wir dann gesegelt. Das ist ein traumhaftes Segelgebiet, weil man auf einem See sich befindet, unter Anführungszeichen, das heißt dementsprechend nahezu keine Wellen hat, aber deutlichen Wind. Wir sind also dort mit 5 bis 6 Windstärken auf nahezu flachem Wasser mit voller Geschwindigkeit durch den Golf gekreuzt. Also das ist ein Riesenspaß natürlich für alle Segler, ist ganz klar. Dort haben wir dann in einer Bucht übernachtet, geankert natürlich wieder einmal ohne sonstige Segeljachten. Und von diesem Golf sind wir dann am nächsten Tag aufgebrochen, wieder um nach Antipsara zu segeln. Antipsara, also Psara ist eine kleine Insel mitten in der Zentral-Ägäis, und da gibt es westlich davon eine kleine Insel namens Antipsara. Dort haben wir also dann geankert und übernachtet und sind am nächsten Tag dann nach Psara hinüber, die Hauptinsel Psara, also daneben, und haben dort in dem kleinen griechischen Hafen eben angelegt und Abend gegessen und sind dann vom Psara am nächsten Tag schön langsam wieder Richtung Heimat aufgebrochen und Richtung Andros. Also Andros ist die nördlichste Kykladeninsel, es ist ein Schlag mit ca. 70 Meilen vom Psara nach Andros hinüber, und dort haben wir unsere letzte Ankerbucht gefunden. Und Folgetag dann wieder zurück bis nach Lavrion in den Heimathafen des Bootes. Ein paar Worte zu Samothraki. Samothraki war unser nördlichster Punkt. Es ist eine sehr schöne, sehr hohe Insel, das heißt 1600 Meter hoch und dementsprechend auch schön bewaldet, liegt weit im Norden unten. Weit im Norden oben, die nördliche Seite ist tatsächlich sehr grün, wobei auch die südliche Seite grün ist, allerdings eher mediterran, also im typischen mediterranen Stil. Im nördlichen Teil gibt es eher so typischen Wald, wie man es erwarten kann. Also natürlich schon ein südliches Gebiet, aber so mit richtigen Bäumen. Dort haben wir dann einen Ausflug unternommen zu einem Wasserfall. Es war ein traumhafter Ausflug. Also haben wir vor der Küste geankert und sind mit Dinge an Land gefahren und dann eben zu diesem Wasserfall zu Fuß gegangen, circa einstündige Wanderung, und bei diesem Wasserfall, also der gibt es, ist tatsächlich ein schöner hoher Wasserfall und darunter ein großes natürliches Becken mit glasklarem Wasser, unter Anführungszeichen, so klar wie halt Süßwasser ist, wenn es klar ist, und war also ein sehr erfrischendes Bad. Natürlich waren dort andere Touristen auch, aber es war sehr angenehm, also nicht störend, nicht überlaufen. War es eine sehr angenehme Wanderung und ein sehr schöner Spaziergang. So viel zu Samothraki. Im Süden haben wir dann ebenfalls in einer menschenleeren Bucht geankert und haben versucht, dort zumindest unseren winzig kleinen Beitrag zur Reinigung der Meere zu tun, indem wir den Strand dort von Plastik befreit haben. Sind also mit den Dingen an Land gegangen und haben uns einige Müllsäcke mitgenommen, den gesamten Plastikmüll eingesammelt. Manche werden das vielleicht verfolgt haben. Ich habe das auf Facebook auch gepostet und auf Instagram. Eine derartige Sammelaktion haben wir dann auch noch auf Antipsara gestartet, wo wir ebenfalls mit den Dingen an Land sind und dann mit Müllsäcken bewaffnet dort einen Strand gereinigt haben. Es ist natürlich nur ein verschwindend winzig kleiner Anteil an der gesamten Meeresverschmutzung, sage ich mal, an der Strandverschmutzung, die es weltweit gibt, aber immerhin ein bisschen was konnten wir tun, sind doch einige Müllsäcke zusammengekommen. Also es ist erstaunlich, was da doch Müll herumliegt, wobei ich sagen muss, also die IG ist meiner Beobachtung nach ist doch verhältnismäßig relativ sauber im Vergleich zu anderen Seegebieten, die ich da schon beobachtet habe. Also in der Adria zum Beispiel findet man, also wie gesagt, ist subjektiv beobachtet jetzt, aber adriatische Strände sind doch noch wesentlich stärker vermüllt, als das eben in der Ägäis ist. Auf der Reise nach Norden habe ich vorher ganz kurz erwähnt die Insel Aios Evstratios. Aios Evstratios ist als Ganzes ein Natura 2000 Vogelschutzgebiet. Also die gesamte Insel ist sozusagen ein Vogelschutzgebiet. Es ist eine winzige Insel mit 6 Quadratkilometer Fläche und 270 Einwohnern laut der letzten griechischen Volkszählung von 2011. Und wir haben dort eben im Osten geankert, in einer relativ offenen Bucht, wenn man also sozusagen, aber dem Wind entsprechend, also wenn man weiß, was man erwartet, kann man also dort auf jeden Fall ankern. Völlig menschenleere Bucht. Auf der Insel Psara bzw. Antipsara, von der habe ich ebenfalls ganz kurz erwähnt. Also wir sind von Lesbos, von dem großen Einschnitt, dann als nächstes Ziel nach Antipsara hinuntergefahren. Und auch die Insel Antipsara ist ein Natura 2000 Vogelschutzgebiet, also ein europäisch anerkanntes, sind beides also eben Natura 2000, ist eben europäische Schutzgebiete. Und da gehört auch die kleine Insel Antipsara dazu. Antipsara ist ebenfalls eine winzige Insel mitten in der Zentral-Ägäis, liegt sehr abgelegen. Mit winzig meine ich also 4,5 Quadratkilometer groß ist die nur. Und laut der Volkszählung von 2011 in Griechenland gab es dort 4 Einwohner. Und ich glaube, diese 4 Einwohner, sofern die noch immer noch dort wohnen, sind, es gibt dort ein winziges Kloster und ich nehme einmal an, dass das also sozusagen die Mönche des Klosters sind, weil sonst ist auf der Insel nämlich nichts, ist nämlich ansonsten unbewohnt, es gibt dort keine Häuser oder sonst irgendwas. Antipsara ist also völlig unbewohnt und wir haben da eben im Süden auf dieser Insel einen zwar windigen, aber doch sehr idyllischen Ankerplatz gefunden. Was wir natürlich auch gemacht haben auf unserem Segeltörn, ist, wir waren auf der Suche nach den Mittelmeer-Mönchsrobben, die auf den lateinischen Namen Monacus Monacus hören. Es gibt im gesamten Mittelmeer gibt es diese Mönchsrobben, also die Mittelmeer-Mönchsrobben. Es gibt verschiedene Arten von Mönchsrobben und die Mittelmeer-Mönchsrobbe ist eben eine Unterart, ist allerdings eines der seltensten Säugetiere, die es überhaupt gibt in Europa und das bedeutet, wir sprechen hier von geschätzten 400 Individuen. Ich glaube, so genau weiß man das nicht, aber größenordnungsmäßig reden wir hier von ca. 400 Individuen und die halten sich eben im gesamten Mittelmeer, aber ganz bevorzugt eben in der Ägäis auf. Und es gibt hier besondere Plätze, wo sich die besonders gerne aufhalten. Und da haben wir natürlich in sicherer Entfernung sind wir da vorbeigefahren an diesen Plätzen. Die sind also natürlich bekannt, also nicht alle, aber es gibt einige bekannte Plätze. Und dort sind wir vorbeigefahren und haben versucht, also mit dem Feldstecher Robben auszunehmen. Wir haben aber keine gefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe schon in mehreren Jahren, also ich segel ja immer wieder in die Ägäis, was mein persönliches Lieblingsrevier ist und es ist mir bis heute nicht gelungen, auch nur ein einziges Exemplar einer Mittelmeer-Mönchsrobbe zu finden. Dennoch haben wir es natürlich versucht. Die Mönchsrobben, die Mittelmeer-Mönchsrobben stehen ganz klar unter strengem Naturschutz natürlich und es gibt hier auch eine eigene Organisation, die sich eben speziell dem Schutz eben der Mittelmeermönchsrobben gewidmet haben. Da gibt es eine Homepage, kann man sich ansehen, und zwar ist das www.mom.gr und zwar ist es die Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal. Link natürlich in den Shownotes. Dort kann man sich einiges durchlesen zum Thema Mittelmeermönchsrobbe. Und natürlich sollte man eine Mönchsrobbe tatsächlich irgendwann einmal finden. Natürlich den Naturschutz beachten, das heißt, das Tier natürlich auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise sigieren, am besten einfach in Ruhe lassen. Und sie würden sich eben sehr freuen, wenn man eine Sichtung meldet. Das heißt, da gibt es sogar ein eigenes Formular auf der Homepage, wo man Sichtungen der Mönchsrobben eben kundtun kann, was das eben für die wissenschaftliche Untersuchung und so weiter sehr wichtig ist. Ja, was wir allerdings gefunden haben, und zwar in der Straße von Café Reas. Die Straße von Café Reas ist die gefürchtete Meerenge zwischen der Halbinsel Evia und der nördlichsten Kykladeninsel Andros, wo wir natürlich zweimal durchgefahren sind, einmal nach Norden und dann wieder nach Süden. Was wir dort gefunden haben, ist eine, also gefunden, an uns vorbeigebadelt, ist eine riesige Meeresschildkröte. Also die hatte geschätzt tatsächlich einen Durchmesser von circa 1 Meter, also ein gewaltiges Exemplar. Wir sind da unter Segel vorbei gesegelt an dieser Meeresschildkröte. Im ersten Moment haben wir gedacht, das ist ein Stück Holz. Irgendwie konnten wir uns dann aber doch darauf einigen, dass es eine Schildkröte war, und sind dann unter Segel sofort in unter Anführungszeichen einer Art Manöver-Bord-Manöver, das heißt, wir haben sofort einen Quickstop gemacht und sind zurückgesegelt und ein paar Mal an der Schildkröte vorbeigesegelt, haben versucht, sie zu fotografieren, und es ist mir dann auch tatsächlich gelungen, im Vorbeifahren ein kurzes Video zu machen, was ich auch auf Facebook gepostet habe, beziehungsweise ein paar Fotos auch auf Instagram. Meeresschildkröten sieht man immer wieder in Griechenland, also das war nicht das erste Mal, es ist mir schon öfters gelungen, Meeresschildkröten mit dem Segelboot auszusehen. Die tauchen normalerweise immer unerwartet einzeln irgendwo an irgendeiner Stelle auf, wo man nicht damit rechnet. Das sind so meine Erfahrungen mit den Meeresschildkröten. Wenn man aber aufmerksam das Meer beobachtet, kann man doch hier und da eine beobachten. Natürlich haben uns auch Delfine begleitet. Delfine sieht man sehr häufig in der Ägäis, muss ich sagen, also ebenfalls subjektiv empfunden. Natürlich hatte ich schon eine Menge Delfinsichtungen, und auf unserer Fahrt, und zwar sind wir da von Agios Evstratios nach Norden Richtung Limnos gefahren, und auf dieser Strecke hat uns also eine Delfinschule mit bestimmt 10 oder mehr Tieren sogar eine halbe oder dreiviertel Stunde lang einfach begleitet. Und natürlich haben wir sie da auch intensiv fotografiert, ist ganz klar. Alles in allem war die Expedition Nordegäs also eine sehr gelungene Expedition in die Natur zu einsamen, schönen Plätzen mit viel Naturbeobachtung. Wir haben also sehr viel Meer gesehen, aber auch sehr viel Land und schöne, einsame Buchten. Wer also Lust hat auf ein Naturerlebnis, ein Naturerlebnis in Kombination mit einer Schiffsreise, den möchte ich hier mit gleich einladen auf meine Expedition vom nächsten Jahr. Ich werde hier wieder einige Expeditionen machen, eben auch in die Ägäis, auch in der Adria natürlich, aber vor allem in der Ägäis. Den Turnplan werde ich voraussichtlich im Oktober online stellen. Wer also Lust hat, hier mitzufahren, oder wer jemanden kennt, der Naturliebhaber ist und hier vielleicht gerne mitfahren möchte, dann erzählt es einfach weiter. Ich freue mich immer auf Leute und Crewmitglieder, die gerne einfach eine Naturreise unternehmen möchten, und das ist das Ziel von meinen Expeditionen. Und damit bin ich auch am Ende von meinem Podcast angekommen. Neuigkeiten und so weiter gibt es natürlich immer auf www.freeskippers.at. Ansonsten lade ich euch dazu ein, meinem Instagram-Account zu folgen, wo ich immer sehe von meinen Reisen und Segelreisen sozusagen, beziehungsweise eben geführten Turns, eben Berichte in verschiedenen Stories und auch regelmäßig schöne Fotos poste, die sich aus diesen Reisen ergeben. Mein Instagram-Account heißt Bernhard Sailor. Ansonsten lade ich euch dazu ein, meine Facebook-Seite zu besuchen, wo es auch immer wieder News gibt. Und zwar ist das facebook.com/bhsailor. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas wissen wollt, einfach schickt mir einfach ganz klassischerweise am besten ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.